DW Menschen und Märkte.
Woran krankt die türkische Wirtschaft? Wie halten es die USA mit der Atomkraft? Und wie rüttelt ein junges Start-up eine alte Branche auf? Das sind unsere Themen. Ich bin Andreas Becker. Zu den Schwellenländern, die derzeit mit dem Abfluss von Kapital zu kämpfen haben, gehört auch die Türkei. Dabei hatte das Land jahrelang hohe Wachstumsraten. Es war schon vom türkischen Wirtschaftswunder die Rede. Seit dem vergangenen Jahr aber treten die Mängel der türkischen Wirtschaft deutlich zutage. Aus Istanbul berichtet Reinhard Baumgarten.
Der Tiger am Bosporus hat seine Krallen verloren. Das Wirtschaftswachstum könnte sich in diesem Jahr Prognosen zufolge auf 1,5 bis 2% verlangsamen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Wirtschaftsexperte Arda Tunca nennt einige wichtige innertürkische Faktoren dafür, warum die Binnenkonjunktur lahmt. Wir haben ein hohes Handelsbilanzdefizit. Wir sparen nicht, haben keine Markenprodukte entwickelt, die auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind. Wir investieren zu wenig in Forschung und Entwicklung und wir haben strukturelle Probleme. Das Handelsbilanzdefizit betrug im vergangenen Jahr 6,5% des Bruttoinlandsprodukts. Das waren in absoluten Zahlen mehr als 60 Milliarden Dollar. Das Defizit ist von Jahr zu Jahr größer geworden. Positiv schlägt nach wie vor zu Buche, dass die Verschuldung der Türkei bei unter 40% liegt, also nicht einmal halb so hoch ist wie die von Deutschland. Wenn in der globalen Wirtschaft die Dinge gut laufen, stellt Arda Tunca fest, dann wird die Türkei übertrieben hoch bewertet. Alle loben die Türkei und ihr Wirtschaftswachstum. Aber die Quelle dieses Erfolgs liegt bei ausländischen Investitionen in der Türkei. Die Türkei bekommt wie andere Schwellenländer auch den langsamen Kurswechsel der US-Notenbank zu spüren. Dadurch, dass Anlagen in den USA wieder attraktiver werden, fließt weniger sogenanntes heißes Geld in die Türkei. Solange das der Fall war, konnten entstehende Defizite gefüllt werden. In den vergangenen Monaten ist die türkische Währung stark unter Druck geraten. Binnen Jahresfrist hat die Lira zeitweilig bis zu 30% verloren. Dank einer massiven Leitzinserhöhung Ende Januar von 4,5 auf 10% konnte der Sinkflug vorerst gestoppt werden. Ein Euro kostet seit knapp 3 Wochen um die 3 Lira. Ausschläge nach oben oder unten in der globalen Wirtschaft zeigten in der Türkei besonders große Wirkung. Wir pendeln zwischen extrem gut und extrem schlecht hin und her. Und das ist unser eigentliches Problem. Wir müssen einen nachhaltigen Aufschwung erreichen. Das ist uns bislang nicht gelungen. In der Türkei weiß das jeder Ökonom schon lange. Wichtige Triebfedern des türkischen Wirtschaftswachstums waren der Bau- und Immobiliensektor sowie der private Konsum. Viele Türken müssen monatlich inzwischen viel Geld für den privaten Schuldendienst aufwenden. Durch die neue Zinspolitik der Notenbank werden Kredite erheblich teurer. Regierungschef Erdogan hatte sich vehement gegen Zinserhöhungen ausgesprochen, weil er Auswirkungen auf Konjunktur und Arbeitsmarkt befürchtet. Seine Regierung arbeitet derzeit neue Regelungen für die Zentralbank aus, durch die sie mehr Einfluss auf die Geldpolitik bekommen soll. Ob die Märkte mehr Einfluss durch den Staat gutieren, ist allerdings keineswegs ausgemacht.
Reinhard Baumgarten berichtete aus Istanbul. Ist es möglich, sich von der Atomkraft zu verabschieden und Sonne, Wind und Wasserkraft zu nutzen, ohne dass die Kosten explodieren? Das ist die Hauptfrage bei der Energiewende, die Deutschland derzeit plant. Da lohnt sich ein Blick in andere Länder. Die USA, noch energiehungriger als Deutschland, fördern ebenfalls grüne Technologien. Kürzlich wurde dort die weltgrößte Solarthermieanlage eröffnet. Von der Atomkraft wollen sich die USA trotzdem nicht verabschieden, ganz im Gegenteil. Am Donnerstag unterzeichnete US-Energieminister Ernest Moniz einen staatlichen Milliardenkredit für den ersten Bau neuer Reaktoren seit rund 30 Jahren. Silke Hasselmann.
Sekt im Atomkraftwerk Vogtle in Georgia und ansonsten vermutlich Prosecco bei jedem anderen Atomlobbyisten in den USA. Denn zwar hatte die Obama-Administration schon 2010 Kredite in Höhe von 8,5 Milliarden Dollar für Neubauten in Aussicht gestellt, doch nach dem Reaktordesaster im japanischen Fukushima 2011 malten Washingtons Mühlen eine Weile erheblich langsamer als geplant. Zunächst ließ Präsident Obama studieren, wie sicher die amerikanischen AKWs sind und dann wie zukunftstauglich. Immerhin, einen Ausstieg wie in Deutschland wollte Obama nicht. Die Atomkraft sollte ein wichtiger Teil des amerikanischen Energiemixes bleiben. Nun stellt der Energieminister Ernest Moniz mit seiner Unterschrift sicher, dass die ersten 6,5 Milliarden Dollar an ein Energiekonsortium in Georgia unter der Leitung von Southern Company fließen werden.
The support construction of the country's first new generation nuclear power plants.
Um den Bau von Amerikas erster Generation neuer Atomkraftwerke seit fast 30 Jahren zu unterstützen. Es handelt sich um zwei 1100 Megawatt Reaktoren im Atomkraftwerk Vogtle in Georgia. Das Energieministerium hatte sich zuvor schon an den Kosten beteiligt, um die Zertifizierung für die neue Reaktorgeneration voranzutreiben.
These new units at Vogtle will produce enough safe, reliable and carbon-free energy.
Sobald die bis 2017/18 gebaut sind, so der Energieminister weiter, werden die beiden Reaktoren 1,5 Millionen Haushalte sicher und verlässlich mit treibhausgasfreier Energie versorgen. Treibhausgasfrei? Umwelt- und Klimaschützer fordern einen Blick auf das Gesamtbild. Nicht zuletzt die Stahlproduktion für die neuen Reaktoren verursachen doch CO2- und Methanemissionen. Außerdem, so der Verband Friends of the Earth in einer Reaktion auf die Kreditvergabe, weniger als 3 Jahre sind vergangen, seit die Tragödie von Fukushima zeigte, dass Nuklearreaktoren niemals sicher sein können. Doch der Präsident und der Energieminister ignorieren diese Lehren. Zitat Ende. Die sehen das freilich anders. Zum einen sollen Strom und Wärme erschwinglich bleiben, zum anderen geht es darum, die extrem energiehungrigen Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Selbstversorger zu wandeln. Sich vollends unabhängig zu machen von Öl- und Gasimporten, das könne noch in diesem Jahrzehnt gelingen, und zwar dank des Gas-Fracking-Booms, des Vormarsches von Sonnen- und Windkraft und dank der Kernenergie, die knapp ein Fünftel zum amerikanischen Stromaufkommen beisteuert. Wer vielversprechend technologische Innovationen an den Start bringen will, der hat unsere Unterstützung, so Energieminister Moniz.
It's obviously an exciting time in the energy world.
Die Energiewelt lebt in aufregenden Zeiten. Im ganzen Land verwirklicht sich das seit Jahrzehnten verfolgte Versprechen von sauberer, erschwinglicher und zu Hause produzierter Energie in massivem Ausmaß. Aber wir sind nicht mal eben so an diesen Punkt gekommen. Die enormen Fortschritte, ob beim weltgrößten Solarthermiekraftwerk oder beim ersten Atomkraftwerk seit 30 Jahren, das passiert nicht zufällig.
Allerdings haben auch die Amerikaner noch keine Lösung für die sichere Endlagerung ihres Atommülls gefunden. Yucca Mountain in Nevadas Wüste, sozusagen der größere Bruder des deutschen Gorleben, wurde nach ungezählten Studien kürzlich von der Obama-Administration als Endlagerstätte ausgeschlossen. Eine Alternative ist nicht in Sicht.
Silke Hasselmann über die Energiepolitik der USA. Jetzt stellen wir Ihnen einen jungen Mann vor, der ein Unternehmen gegründet hat, obwohl es allein in seiner Stadt 60 etablierte Konkurrenten gibt. Trotzdem setzte er schon im ersten Jahr mehr als 1 Million Euro um. Eine revolutionäre App hat er nicht programmiert und auch kein neues Facebook erfunden. Ganz im Gegenteil, in der Hafenstadt Hamburg handelt er mit Containern. Trotzdem ist Vernetzung sein Kerngeschäft. Jan Danhong hat den Mann getroffen.
Mit der Welt der Container kam Andreas Atrott in Berührung, als er Zeitsoldat bei der Bundeswehr war. Da die Logistikabteilung in der Düsseldorfer Kaserne unterbesetzt war, durfte der Vermelder Atrott dort aushelfen.
Ich war wirklich begeistert, durfte auch mit 19 Jahren den LKW-Führerschein machen über die Bundeswehr. Mit beispielsweise Munitionstransporte für Truppenübungsplätze mit organisiert und auch selber mitgefahren.
Die Munition war natürlich in Containern verpackt. 2008, kurz vor seinem Dienstende bei der Bundeswehr, ging Atrott für ein halbes Jahr in den Kosovo. Diesmal orderte er nicht nur Kühlcontainer, sondern saß auch noch in einem Containerbüro. In dieser Zeit reifte der Entschluss, später einmal in der Containerwelt Fuß zu fassen. Es folgten die Ausbildung als Speditionskaufmann und Stationen in einigen Speditionsunternehmen wie Kühne und Nagel und Siegau.
Ich muss erstmal Erfahrung sammeln in der ganzen Branche und gucken, wie das alles so läuft. Habe ich dann auch gemacht, konnte aber dann tatsächlich die Füße nicht mehr so stillhalten, noch länger zu warten und bin dann halt 2013 diesen Schritt gegangen.
Elbtenak Trading GmbH nennt er seine eigene Firma. Ein passender Name, denn sein Büro wird quasi von der Elbe und den Kanälen umschlossen. In der Elbmetropole mit Containern handeln, eine originelle Idee ist das nicht. Darauf sind schon rund 60 andere Unternehmer gekommen und haben sich längst etabliert.
Da haben wir uns gesagt, wir können nicht das Gleiche machen, wir müssen was anders machen, wir müssen uns Nischen finden.
Fündig ist das junge Team von Andreas Atrott und seinem Kollegen Lars Graulo geworden. Effiziente und effektive Containerlösungen wollen sie auf den Markt bringen. Um das zu verstehen, muss man sich das Leben eines Containers vorstellen. Geboren werden 95% der Container inzwischen in China. Erstens, weil die Produktionskosten dort immer noch relativ niedrig sind. Zweitens, weil China zur größten Exportnation aufgestiegen ist. Dort werden die meisten Container gebraucht. Leasinggesellschaften vermieten diese Container an Reedereien. Nach 5 bis 8 Jahren werden sie an großen Häfen wie Rotterdam oder Hamburg zurückgegeben.
Die Container, die halt noch gebraucht werden können, kommen auf den Zweikontainermarkt, wo wir dann ins Spiel kommen.
Mit anderen Worten, Elbtenak ist in erster Linie ein Secondhand-Händler. Atrott kauft die gebrauchten Container von den Reedereien ab und verkauft sie dann europaweit. Hier kommt die effiziente Lösung zum Tragen. Atrott nennt ein Beispiel aus seinem Geschäftsalltag. Eine Reederei in Hamburg möchte Waren nach Oslo transportieren. In Oslo warten aber keine Produkte für Deutschland. Das heißt, wenn die Reederei ihre eigenen Container einsetzen würde, müssten diese in Oslo im Depot stehen und Lagerkosten verursachen.
Die Reederei fragt dann halt uns, ob wir eventuell Kunden hätten, die momentan Interesse an Containern haben im Bereich Oslo.
Das wird gecheckt. Wenn ja, dann sind alle glücklich. Die Reederei kann die Elbtenak Container zum Nulltarif nutzen. Andreas Atrott hat Container nach Oslo verkauft, ohne für den Transport zahlen zu müssen. Und dadurch bekommt der Elbtenak-Kunde in Oslo die Container zu einem guten Preis. Die meisten Kunden von Atrott sind Spediteure, die Container für ihre Transporte brauchen. Auch hier hat er eine Nische gefunden.
Viele Containerhändler bieten halt den Verkauf ab München oder sowas an oder ab Stuttgart, wie bereits gesagt. Da muss der Kunde selber zusehen, dass er diesen Container halt dann dahin bekommt, wo er ihn hinhaben will. Aber wir bilden halt das komplette Portfolio ab.
Das heißt, die Container werden dorthin gebracht, wo der Kunde sitzt. Wie macht er das? Er oder vielmehr sein Mitstreiter Graulo fragt andere Spediteure, die in der Nähe sind. Das sei schließlich das Spezialgebiet seines alten Schulfreundes, sagt Atrott. Inzwischen haben die beiden ein großes Netzwerk von Spediteuren in ganz Europa aufgebaut. Die Kontakte außerhalb Deutschlands kamen hauptsächlich durch soziale Netzwerke zustande.
LinkedIn haben wir ganz, ganz verstärkt genutzt. Xing haben wir verstärkt genutzt.
Da sind sie ihren alteingesessenen Konkurrenten in Deutschland wieder eine Nasenlänge voraus. Denn wer sich auf einen festen Kundenstamm verlassen kann, macht sich nicht unbedingt die Mühe, durch soziale Netzwerke Kunden zu akquirieren. Die Hartnäckigkeit der beiden jungen Männer trägt langsam Früchte. Bereits nach 11 Monaten haben sie 1,2 Millionen Euro umgesetzt. Das sind rund 1000 verkaufte und 100 vermietete Container. Langfristig möchten die beiden den Anteil der Vermietung auf 40% erhöhen. Für 2014 strebt Elb Container einen Umsatz von 2 Millionen Euro an.
Jan Danhong über Vernetzung im Containerhandel. Damit sind wir am Ende der Sendung. Lea Klug in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.